0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe hier heute einen ganz besonderen Gast, der ein oder die andere wird ihn schon kennen, und zwar Volkmar Aderholt. Und Herr Aderholt, Sie sind Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin. Sie sind auch Lehrender für systemische Therapie und Beratung und Sie arbeiten schon seit 1982 in der Psychiatrie. Und Sie waren lange als Oberarzt tätig in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im UKE in Eppendorf. Und Sie machen ganz viel freiberuflich zum offenen Dialog, Ihr Steckenpferd, habe ich mir sagen lassen, und machen da Qualifizierungsmaßnahmen, Vorträge, Veröffentlichungen und Beratung von psychiatrischen Organisationen, auch bei der Strukturentwicklung. Nicht nur das, Sie haben auch ein Buch herausgegeben, Psychotherapie, der Psychosen, integrative Behandlungsansätze aus Skandinavien, und haben noch zahlreiche andere Publikationen, unter anderem zu Neuroleptika, zu Psychosen, zu Soteria, bedürfnisangepasste Behandlung, offener Dialog, unterstützte Entscheidungsfindung im offenen Dialog.
Ja, das war ein wichtiger Teil. Ne? Bin noch mehr mit der 0816 alle Tassen im Schrank versteckt. Also die habe ich jetzt alle Tassen im Schrank. Bin ich nicht so sicher, auf jeden Fall nicht immer. Aber es ist ein sehr humorvoller Titel.
Schön. Ja, nee, wir haben geschwankt zwischen 0816 und alle Tassen im Schrank und dann ist es die Kombination geworden.
Und aus der diese 16 ist die eine Tasse, die sonst fehlt.
Ja, also ich finde das so schön, weil 0815 ist ja so der Standard, die Norm, ja. Und ich finde, gerade das passt so schön zum Thema, weil das, was irgendwie abweicht und was nicht die Norm ist, das macht's ja auch besonders. Mhm. Also auch das Schöne davon, von der Norm abzuweichen.
Ja, das ist die Arbeit der Psychiatrie.
Ja, genau.
Zumindest ist daran den Versuch zu machen, das darin zu erkennen.
Ja. Und Herr Aderholt, Sie haben ja eine ganz, ganz lange Karriere in der Psychiatrie hinter sich. Und was ich mich gefragt habe, ist, wenn Sie jetzt so zurückschauen auf Ihre Zeit, was waren die wichtigsten Dinge, die Sie als Arzt gelernt haben?
Oh, das ist natürlich sehr lang. Da müsste ich jetzt, ich habe in Bremerhaven angefangen, in einer Klinik, weil ich in Berlin keine Stelle kriegte. Und deswegen hat es mich da auf so eine kleine, mehr oder weniger Provinzpsychiatrie getrieben oder verschlagen. War gar nicht so schlecht. Und das Erste, was ich gelernt habe, war eigentlich die von Schwester Anne Rose, dass die Menschen, die in der Pflegearbeit extrem wichtig sind, dass die mir als jungem Arzt wirklich gezeigt hat, wie man Psychiatrie macht. Dass die total mit dem Herzen gearbeitet und ihrem seismografischen Gefühl und ihrem humorvollen Respekt. War eigentlich Diakonisse, war aber irgendwie lesbisch und wollte mal ausprobieren, ob man das leben kann. Ist dann aber wieder Diakonisse geworden. Und solche Menschen, die sich gut auskennen in der Psychiatrie. Wenn ich morgens auf die Station kam, dann hatte die schon allen morgens sie durch die Zimmer gegangen, ich bin, hatte die nett begrüßt, hat aber auch gewusst, dann muss man bei Herrn Meier vorbeigehen, ich glaube, dem geht's nicht gut. Ich wusste genau, wer ist wirklich in Not auf der Station. Und das hatte sie alles schon, wenn ich morgens um 8 kam, hatte sie alles, aber in einer ganz zarten Weise, also fast unsichtbar, hatte die das alles gefühlt schon. Also sowas, ne? Mit der habe ich dann auch Gruppen gemacht. Also die Pflege ist wichtig. Mhm. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, die Medikation ist irgendwie unterirdisch. Das kann was nicht stimmen. Also die eigene Skepsis zu behalten, auch wenn man in einem Fach ist, wo man sich nicht auskennt. Wenn Menschen, die jung sind, damals gaben wir 30 Milligramm Haloperidol zur Akutbehandlung eines Erstergriffen. Also Man würde wahrscheinlich mit 2 Milligramm rauskommen in der Regel. Also wir haben das 10 bis 15-fache gegeben. Das war Norm. Es gab noch viel höhere Normen.
Wie ist die Norm heute?
Naja, bei erster Erkrankung reichen eigentlich 2. Würde, könnte man mit 2 Milligramm anfangen. Für viele reicht das auch. Über 24. 20 Tropfen. 24. Das ist, und das waren damals 100, 100, 100, 300. Und dann nochmal in der Nacht. Also, wir, also, und das, dieses Gefühl, dass Medikation hier eigentlich keine, für viele keine gute Lösung ist. Und irgendwas, also so ein Gefühl, ohne Alternativen zu kennen, da stimmt was nicht. Also die Skepsis hat mich sehr früh ergriffen und auch den Weg geebnet für meinen Sohn in der Psychiatrie. Also das habe ich gelernt. Ich habe auch natürlich gelernt, dass es Katastrophen gibt, die mir bis heute noch nachgehen, Dinge, die wir nicht gesehen haben, Menschen, die sich, es geht dann immer um Suizide, wo wir versagt haben oder es auch irgendwie so sein sollte, ne, wo man dann auch loslassen muss. Aber dass ich in einem Fach gelandet war, wo ich eigentlich immer mit potenziell mit schweren existenziellen Fragen zu tun haben werde. Und damit auch mit der Angst um Menschen, mit dem das mit nach Hause nehmen, das auf Teamebene zu verarbeiten, auch zu verantworten, so gut wie möglich zu machen. Ja. Es waren eher, was mir jetzt so einfällt, sind eher so die schweren Dinge der Psychiatrie. Die habe ich. Ich bin aber trotzdem drin geblieben. Ich hätte ja auch rausgehen können. Weiß ich eigentlich bis heute nicht. Aber ich wollte eigentlich in die Jugendpsychiatrie, dann gab es da in Berlin keine Stelle, weil Einstellungsstopp, bin ich mehr in die Erwachsenenpsychiatrie, dann bin ich da geblieben. Also auch so die Zufälle des Lebens. Und dann macht man da was draus.
Wie verändert es einen, wenn man mit so existenziellen Problemen und Geschichten konfrontiert ist?
Man will ernst sein. Das auf jeden Fall. Ja, ja, also wenn ich habe dann noch nie so genau drüber nachgedacht, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich bin ein ernster Mensch, aber es hat mich irgendwie gepackt, dass ich da geblieben bin. Ich hab auch, später habe ich gedacht, wenn ich nochmal auf die Welt komme, woran ich nicht glaube, ich würde nicht mehr Psychiater werden. Das weiß ich. Ich würde nicht mehr die Verantwortung haben wollen für Menschen, die so an die Grenzen ihrer eigenen Existenzmöglichkeiten kommen können und das immer mitzudenken oder auch mitzuverantworten, das ein Leben lang. Das ist ein schweres Fach, finde ich. Und dann kommen natürlich alle möglichen Abwehrmanöver, weil man das ja kaum aushält. Irgendwie muss man ja dann mit einberechnen. Aber ich bin geblieben.
Wissen Sie, was das war, das Sie hat bleiben lassen?
Ja, ich traf relativ früh auf Menschen, die das anders wollten und die ich sehr spannend fand. Also Mentoren, ne, oder Menschen, denen ich glaubwürdig fand. Die ja auch nicht losgelassen haben. Also wie beißt man sich dann an was fest? Und das kriegt ja dann auch eine gewisse Tiefe und Neugierde und Schizophrenie und Psychosen sind ja nun mal so abgründig und tiefgründig, dass man da immer was Neues finden kann. Also das ist einfach ein Fach, wo so viel Interessantes dranhängt, auch wenn das Tun selber so risikoreich ist, aber das Thema ist einfach alles in eurem Leben arbeitet diesem Thema zu. Man kann sich mit allem beschäftigen, wenn man in diesen Welten unterwegs ist. Also das ist ja auch ein sehr weites Feld und das ist natürlich auch spannend.
Ja. So eine Faszination, eine Neugier, ja, eine Tiefe. Genau.
Also es ist natürlich eher eine intellektuelle Faszination. Im Tun war es mir manchmal zu billig, ne? Zu simpel. So, und das habe ich ja dann auch versucht, wiederum loszulassen, um die Komplexität wirklich auch im Tool abzubilden und nicht so eine simple Psychiatrie zu betreiben. Hier die Pille, da die Sozialarbeit, hier das Körbeflechten. Und dann der gesetzliche Betreuer und dann die Mini. Das ist dann, wenn das ein Medizinstudium braucht, ist irgendwas verkehrt. Mhm. Ja, und dann musste ich dann wenigstens versuchen, da noch ein bisschen mehr Dimensionalität reinzuheben und im Fach selber irgendwie auch meine Freude daran zu machen.
Das stelle ich mir nicht einfach vor, wenn man erstmal in so einem System ist, man macht das Studium, man macht den Facharzt, man ist in so einer Klinikstruktur eingebettet. Waren es die Menschen, die Sie getroffen haben, die Mentoren und Mentorinnen, oder was hat es Ihnen möglich gemacht, dass Sie da den Weg gegangen sind, ich erkunde die Komplexität?
Ja, ich habe mich dann intellektuell, also ich muss gerade überlegen, ich habe die Kliniken relativ schnell verlassen. Bin in Bremerhaven, dann war ich in Berlin in einer Privatklinik. Da war Gruppenpsychotherapie, Gräbe damals, ein sehr netter Chef. Und da dachte ich, ja, da kann man mal so gucken und analytische Gruppen und so. Sehr kluge Oberärzte, dann habe ich das wieder verlassen, weil ich das auch irgendwie nicht so mein Feld fand. Auch wieder ein bisschen, am Ende im Tun relativ schlichte paternalistische Psychiatrie, auch wenn es sehr menschlich verpackt war. Dann bin ich nach Bremen, weil ich da mich auch verliebt hatte, und dann, da war ich in der Klinik, wo ich dachte, das ist jetzt die Kaderschmiede der Sozialpsychiatrie, war total enttäuscht. Das war sehr simpel und dann auch so mit gespaltenen Abteilungen, und da lernte ich das kennen, wie man sich gegenseitig in die Suppe spuckt. Fand ich auch nicht gut. Dann bin ich rausgegangen in die Sozialpsychiatrie, nach ambulant, das habe ich 10 Jahre dann sogar gemacht, in Bremen, einen Stadtteil. Das fand ich eine gute Zeit. Und da habe ich angefangen. Also da hatte ich auch so mein Feld in ein bisschen Weise gefunden. Also draußen und Home Treatment und also zumindest nach Hause fahren und auch Krisen draußen begleiten, soweit das geht. Wir haben es noch nicht gut genug gemacht. Ich habe oben in der Tagesstätte gemacht, mit denen, die eigentlich mit denen keiner Gruppen machte, fand ich. Sehr, sehr interessant.
Was für Gruppen haben Sie da gemacht?
Den Reden. Ich komme einfach. Ja, der Psychiater kommt mittwochs um 12. Wer Lust hat, kann in die Gruppe kommen. Und dann kam immer mal neu. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut gemacht habe. Aber wir haben eigentlich über wichtige Dinge. Wir haben darüber geredet, wie man am 25. dafür sorgen soll, dass wir 3 Kilo Kartoffeln noch zu Hause haben. Weil man ja dann durchkommt. Und Kochrezepte ausgetauscht, was man aus Kartoffeln machen kann, wenn das Portemonnaie leer ist. Also das haben die sich untereinander als Tipps gegeben. Das erinnere ich. Ne? Die haben mal gesammelt, als ein Krieg in Bosnien, glaube ich, Geld gespendet. Für irgendwas. Das ist unglaublich. Leute, die gar nichts haben. Also diese andere Welt, die zutiefst menschlich ist. Das hat mich immer sehr berührt an diesen Menschen. Wenn man dann irgendwie dann in seinem Büro und Krankenpfleger Fritz, und er teilt wieder die Geschichte. Also nette Menschen im Team, das war auch so. Also das Team war sehr freundlich zueinander, auch wiederum nicht ganz ohne Spaltung. Und dann, da habe ich aber angefangen, über akute Psychosen nachzudenken, was das ist. Und das war dann der intellektuelle Teil, eine Dissertation darüber geschrieben. Und da habe ich die Leute kennengelernt, wo ich dachte, die gucken anders auf diese in die Tiefe, und bin dann auch gereist und habe die eingesammelt und darüber geschrieben und mit denen geredet, mich befreundet, und das war so eine Zeit, wo ich mir die Psychiatrie aushaltbar gemacht habe, indem ich einfach spannende Leute kennengelernt habe, die offensichtlich auch nicht von der Psychiatrie lassen konnten. Weil mal irgendwas war da, was man finden kann. Versucht es von denen zu lernen. Soteria war dann mein erstes Paradigma. Also wie begleitet man Menschen durch eine akute Psychose ohne Medikament? Möglichst ohne Medikament. Und das geht. geht in 40 bis 60% der Fälle ohne. Wenn man es will. Und wenn man Bedingungen hat, wo man das kann.
Wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen?
6 Betten. Aufenthaltsdauer unterschiedlich lang, damals so 3 Monate. Gutes Team. Lernen, wie man Menschen in Psychose nahe sein kann, ohne zu nahe zu sein. Being with heißt das. Mit sein. Dabei sein, mit sein. Das ist räumlich, das ist emotional, das ist körperlich, nah oder fern. Und das ist gar nicht einfach. In welchem Abstand bewege ich mich, welche Sätze sage ich, wann bin ich bezogen, wann lasse ich los. Und das einfach, also die haben sogar 48-Stunden-Schichten gehabt damals. Aber. Und das einfach immer mitzugeben, langsam über mehrere Wochen. Da manchmal Tage, manchmal Wochen, das Menschen raus, das pendelt dann, das geht rauf und runter. Oder so. Aber irgendwann tritt die Psychose zurück. Also das war so das erste Paradigma. Und dieser Lauren Mosher, der das erfunden hatte und der das auch dann über den dann Luke Champy das nach Berlin, in die Schweiz gebracht hat. Dieser Lauren Mosher, der wurde ein wirklich enger Freund von mir. Das war ein Geschenk und das war, der war ein Kämpfer, der war sehr, sehr outspoken. Also auch in der Neuroleptika, in der Institutionskritik, ist dann aus der amerikanischen Psychiatergesellschaft ausgetreten, weil man hat, ich habe diesen Mist satt, will das nicht mehr. Also so jemand, der mutiger war als ich, aber das hat mich natürlich geprägt, diese Aufsässigkeit, die hat mir gefallen. Ne? Kluge Aufsässigkeit.
Und wenn Sie erlebt haben, wie so eine Psychose abklang, kann man sagen, was hat es dafür gebraucht?
Ja, heute würde ich es anders sehen als damals. Das hat ja, also das, diese Frage, wie geht man mit Menschen in akuten Zuständen um? Also das Akutpsychiatrische schon am meisten und das Systemische, das war ja so diese beiden Seiten. Das habe ich natürlich in der Laufe der Zeit immer auch nochmal unterschiedlich gelesen. Ne? Es sind ja immer Vorstellungen, die wir uns dazu machen und über die man dann mit Menschen auch reden kann, die diese Zustände hatten. Ob da was dran ist. Und Ihre Frage war, was da geholfen hat?
Ja, was braucht es?
Was braucht es denn dann? Und also diese Ecke erstmal, die gewisse kritische Distanz zu haben, das war das eine. Ne? Ein emotionales Mitschwingen, ein bei sich sein und beim anderen sein. Das ist mehr so eine mentale innere Haltung. Man dissoziiert fast so ein bisschen und schwebt an dem anderen mit dem anderen mit. So, ne? Und trotzdem hält man noch so ein bisschen, natürlich bleibt man mit einem Bein in der Realität. Aber wenn man das macht, man ist fast so nach einer mehrstündigen Schicht, man ist selber ein bisschen dissoziiert. Man muss wirklich aufpassen, wenn man nach Hause fährt, besser nicht mit dem Auto. Ne? Dieses sich einlassen, und das andere ist jetzt mehr so aus der Dialogik, dass ich glaube, dass die nächste Frage ist nämlich, wo ist jemand in Psychose? Und da glaube ich sehr stark, dass Menschen, die dekontextualisiert psychotisch sind, das heißt, sie werden irgendwo hingebracht, wo es unsere Räume sind, ne? Dass wir sie anders erleben, als wenn wir in ihrem Räumen sind. Also insofern war Soteria schon eigentlich eine ganz nette Geschichte, also weil es ja viel schöner war und auch home-like und, ne, und auch mit Blumen und schönen Farben an der Wand, mit auch lässig mit Lederkau und schon so. Ne? Das kann man wirklich schön machen, solche psychologische Begleitung, Einheiten, die Station, die ganz anders als eine Akutstation, ne, mit Türen. Kalter, ne? Also so das Modell der somatischen Psychiatrie zu verwenden für die Krisenbegleitung von Menschen mit psychischen Krisen, fand ich sowieso immer ziemlich, also mehr oder weniger bekloppt. also die Gleichstellung mit den Menschen, die somatisch krank sind, zu meinen, dass man deswegen Leute, die eine psychische Krise haben, in ein Krankenhaus stecken muss, auf eine 21-Betten-Station, die so gebaut ist wie in der Somatik, das ist ja klar. Also da geht ja große Hirte ja schon los. Und dass man dann mit Kontextbedingungen arbeitet, die eigentlich die mit dem Patienten wenig zu tun haben. Und dass man den Kontext nicht vernünftig gestaltet, der den Menschen vielleicht. Da kann ich jetzt wieder auch ewig lange drüber. Also da habe ich also gemerkt, dass Kontexte Probleme schaffen, die wir sonst nicht da, wenn wir die Kontexte haben müssen. Und das wäre also das lieber das Zimmer des, das Zuhause des Patienten und was vielmehr zum Ausdruck bringt, wo er gerade lebt und auch mehr, ein Stück mehr von seiner Geschichte. Und der nächste Kontext sind die Menschen, die ihm wichtig sind. Und das habe ich dann später erst in mein Paradigma eingebaut. Also wir haben versucht, eine Sorterie in Bremen aufzubauen. Das ist nicht gelungen. Wir haben die Betten von der Klinik nicht gekriegt, wollten es nicht über Spenden machen. Und dann bin ich auch gegangen, weil ich dachte, jetzt muss ich was anderes machen. Kann ich immer das Gleiche versuchen. Und dann bin ich nach Hamburg in die Uni gegangen. Und da fing dann die Auseinandersetzung mit dem offenen Dialog an. Und aus der Perspektive, ich hoffe, ich erzähle es jetzt nicht zu diffus, also die neue Frage war der Kontext mehr, der räumliche Kontext, der soziale Kontext, die natürlichen Bezüge, das Netzwerk von Patienten und welche Bedeutung hat das für die Behandlung. Und das ist was anderes, ob ich so in einem geschützten Raum jemanden durch seine Psychose begleite, in einem ganz nett gestrichenen Zimmer mit einer Matratze, damit nichts kaputt geht. Weiches Zimmer und so, kann man auch wieder lange drüber reden, hatte ich nicht für so sinnvoll, aber nehmen wir das mal als Paradigma. Oder ob man eben das andere eben natürliche Kontexte mit natürlichen Menschen denkt. Und dann geht der spannende Schritt gewesen, dass man Menschen, die in einem, nicht alle Tassen im Schrank haben, also so in einem psychotischen Zustand sind, dass man mit denen systemische Gespräche führen kann. Und zwar, wenn die richtig noch ziemlich ja auffällig sind und aufgeregt und ängstlich.
Was heißt das, ein systemisches Gespräch führen?
Ja, dann würde man, also wir haben das dann natürlich, weil ich dann in der Station war und eigentlich wäre es natürlich draußen viel besser gewesen, hatten wir aber nicht. Deswegen haben wir das mit neu aufgenommenen Patienten auf der Station gemacht, mit maßgeblich mit Evelyn Gottwals, die Psychologin der Station, die Systemikerin war. Und das heißt, die Familie wird zur Frühling nämlich eingeladen. Und natürlich, also die Familie, wenn der Patient irgendwie mitentscheidet, die Menschen, die er auch annehmen kann, als in das Gespräch auch mit einladen kann. Freunde aber auch, wir hatten auch einmal einen Hodja, wir hatten mal einen Pfarrer, wir hatten mal WG, ne? Also es sind ja immer wichtig, man legt Spuren in die gegenwärtige Beziehung des Patienten. Der Betroffenen und wenn man an die Menschen rankommt und die Betroffenen da einverstanden sind, dann macht man erstmal ein Gespräch. Und das habe ich dann später ja durch die Trainings auch noch weiter ausgearbeitet. Das Erstaunliche ist, und da müsste man, das ist zu viel, das alles zu erzählen, wenn man da in der Situation, mit der Haltung des Verstehens aus dieser, in der Annahme dieser anderen Welterfahrung, in der Psychose, wenn man das wirklich innerlich annimmt, das heißt es für eine innere Wahrheit des anderen, als innere Wahrheit des anderen vollständig annimmt, wofür er gute Gründe hat und es nicht deutet oder abwehrt, bekämpft oder so, man erstmal in sich so wirken lässt, ja, und gleichzeitig den anderen Menschen Raum gibt für ihre Sichtweise, wenn man so ein bisschen immer dazwischen steht oder den Raum öffnet und so, dass dann auf einmal das gar nicht mehr so verrückt ist. Dass auf einmal gemeinsame Themen aufgemacht werden, Boden geschaffen wird für Verständigung, dass man vielleicht über diese verrückten Bilder, verrückt jetzt in Anführungsstrichen, dass man in Vergangenheitserfahrungen kommt, die analog sind, die sich sozusagen mal ein bisschen verbergen hinter diesen Psychosenbildern. Und dass man dann vielleicht über Dinge reden kann, die mal passiert sind, über die noch nie geredet wurde. Und dass dass über diesen Kontext sehr viel schneller zu verstehen ist, warum ist jemand da reingeraten und was sind die Lebensbedingungen und die Lebenserfahrungen, die diese innere Welt quasi bedingen, ne? die das Material liefern für diese Fabrikation des Wahnsinns. Die hat natürlich auch eine kreative eigene Seite, aber die Bestandteile sind aus wie mit dem Leben genommen und werden dann so ein bisschen bizarr.
Wie kommt man in einem Gespräch dahin? Ich merke, wenn Sie so erzählen, dass ich so nicke und denke, ja, ich kann mit der Haltung total was anfangen und habe da so ein inneres Bild zu. Aber ich kann mir noch nicht so genau vorstellen, wie sieht so ein Gespräch konkret aus? Wie entwickelt sich das? Welche Fragen werden da gestellt? Wie kommt man diesem Kreativen auf die Spur, auf das Darunterliegende?
Ach, das ist, da macht man am besten nicht sehr viel. Ne? Also je mehr man da reintut, umso mehr Chaos richtet man an. Man will wirklich jeden verstehen. Die klassischen Einleitungsfragen sind so, wie ist die Idee zu diesem Gespräch entstanden? Was ist die Vorgeschichte des Gesprächs? Also was ist Wichtiges vorher passiert? Das will man ein bisschen erfahren von den Menschen, die da sitzen. Ne? Jetzt sitzen wir hier, was ging dem voraus? Wer hat die Initiative gehabt? Je nachdem, wo und was und so. Und dann die Frage einfach an jeden, wozu wollen Sie das heute hier benutzen, das Gespräch? Reihum, dann legen die Menschen die Themen, die sie haben, auf den Tisch. Dann hat man schon mal, meinetwegen sind da fünf Leute, haben aber vier Eintrittstüren in das Gespräch von verschiedenen Ecken. Ne? Vielleicht haben die ähnliche Interessen oder unterschiedliche. Und dann hat eigentlich, muss jeder Raum kriegen für seins. Für sein Thema, für seine Sichtweise. Und das bleibt unterschiedlich, sehr unterschiedlich manchmal. Und da nicht sich auf eine Seite zu schlagen, das ist die Kunst. Aber es ist mehr, dass ich diese Erzählung annehme, die Erzählung, und nicht ausdeute, sondern einfach diese Unvollständigkeit erstmal gelten lasse und versuchen, immer ein bisschen mehr in die Genauigkeit zu machen, Detailgenauigkeit bitte. Und dass ich das bei jedem eigentlich nur frage. Oft einfach sagen, wie verstehen Sie dieses Wort? Oder Sie sprachen eben von, was meinen Sie damit? Also immer, das ist so eine dialogische Frageform, man nimmt die Worte der Klienten auf und fragt immer weiter in die Tiefe dieser Worte. Da kommen neue Worte, also Worte nehmen wir noch. Ideen, aber letztlich kommunizieren über Worte, dann gibt es natürlich auch Körper, die da reagieren und man kann auch das zum Ausdruck bringen. Also man zieht erstmal so ein bisschen Geschichten heraus aus vielen, legt die nebeneinander und die hören sich auch gegenseitig zu. Und dann kann man es gibt da viele Methoden, die trinkst dann noch oder so. Ne? Wenn man selber mehr gefragt hat, dann haben sie eine Idee, wie sie ihre Mutter gerade gehen, wo sie mir das hier erzählt haben. Wie das denn was war mit ihr, in einem Urlaub in so und so? Oder haben Sie eine Idee, was Ihr Vater damals gedacht hat, als Sie so langsam Psychose hatten? Oder dem Vater, haben Sie eine Idee, wie es Ihrem Sohn da wohl gegangen ist, als Sie damals den dicken Streit hatten? Ne? Also so denen zu helfen, sich ineinander einzufühlen, auch eine sehr spannende Ecke, verbindet natürlich die untereinander. Oder man kann dann, eine wichtige Kante ist dann reflektieren, man macht so ein Gespräch immer zu zweit, mindestens, damit man allen halbwegs gerecht wird. Und dann kann man zwischendurch auch mal sich so ein bisschen rausziehen. Also man sagt, wir würden gerne mal über Sie jetzt nachdenken und können Sie uns mal dabei zuhören, wäre Ihnen das recht? Ne? Und nachher geben Sie natürlich dann, sagen Sie was dazu, was Sie wollen. Aber jetzt wäre es jetzt einfach so ein paar Minuten, wo Sie uns einfach mal zuhören können. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen da rein versetzen, was wir jetzt gleich sagen wollen. Ein paar Minuten Schweigen könnte jetzt erstmal passieren und dann fangen wir mal an und dann würde man, ne, dann guckt man die nicht mehr an und drängt man eben ein bisschen zur Seite. Und das sind, man ist zwei oder drei und dann lässt man sich ein bisschen Zeit und dann formuliert man Sätze über das Gespräch, über einzelne Gespräche, eigene Gefühle im Gespräch. Da, wo man das Gefühl hat, da war ein wichtiges Thema, aber das haben wir dann wieder verloren. Oder da war plötzlich was zwischen Mutter und Sohn. Dann dachte ich, das ist ein bisschen mehr Nähe gerade. Bin ich immer nicht so sicher. Als die Geschichte von damals erzählen wurde, habe ich gedacht, die macht mir fast Angst. Oder sowas. Ich fand der Sieg jetzt mal so Formulierung, dass man so eine Idee hat, wie man reflektiert. Und über allem. Und dann ist das wieder zu Ende, kommen noch eine Gerade. Irgendwas auf, ändert sehr den Charakter ins Gespräch. Sehr.
Was erleben Sie da?
Na, die sind erstmal, man hat den Eindruck, danach wird's ernsthafter. Die haben das Gefühl, glaube ich, wir hören dem wirklich zu. Wir nehmen ja auch Worte auf, die wir gesprochen haben. Wir haben versucht, das sozusagen Kurzzeitgedächtnis wirklich zu benutzen und nicht über jemanden so zu reden, sondern mit jemand, in jemand hinein. Ne? Also mit seinen Worten, das ist schon eine andere Art. Wenn ich Worte von mir durch einen anderen nochmal neu höre, dann weiß ich ja, der war wirklich da, Präsenz. Ne? Das, glaube ich, tut gut. Jemand, der uns wirklich ernst nimmt, der sich auch zeigt, ne? Also der nicht einfach nur so eine kühle Figur ist, ne? So ein Besserwisser, einen weißen Kittel, möglichst natürlich keinen weißen Kittel. Und die Ideen natürlich auch. Man sagt ja was die auch anrührt. Die denken über bestimmte Sätze weiter, wenn sie dazu hören. Ja, stimmt, wie war das denn damals? Dann gehen ja deren Assoziationen los. Die im Kopf haben. Also da passiert ziemlich viel. Manchmal sind Leute zu Tränen gerührt. Bei dir hat ja noch keiner. Mütter, die, wo man sagt, ich kann mir vorstellen, das muss eine ungeheuer anstrengende Zeit gewesen sein. Dann dreht man sich wieder um, dann sitzen die da in Tränen. Weil das noch keiner gelandet. Weil die immer als over protective gehalten oder falls, ich weiß es nicht wie, ne? Natürlich kriegen die Mütter immer alles ab. Aber die haben ja auch gute Gründe, warum sie das machen. Und dann kommt diese Ecke, ich bin immer noch an der Spur mit den Menschen mit Psychosen umgehen. Das war, es ist, dass man, wenn man mit, das Training ist, sie wirklich anzuleben in der Situation, in der sie sich gerade erleben. Das ist eins. Ich würde aber auch hinzufügen, immer auch in den Aufnahmegesprächen, dann wenn ich als Oberarzt dazukommen konnte und die ja schon so ihre ersten Befunde dann erhoben hatten und so, dann konnten wir ja eben über sinnvolle Dinge reden. So, ne? Wir mussten ja nicht irgendwie so jetzt psychopathologische Befunde noch vervollständigen, also selten. Und das war viel interessanter. Immer mit diesen, waren ja oft jüngere Menschen, wie sind sie da? Wie verstehen sie das? Wo sie da mal noch unterwegs sind? Oder ja, also irgendwie so, man redet darüber. Und man spricht wirklich zu einem intakten Selbst. Ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass Menschen, die in Psychosen sind, dass die nicht desintegriert sind, sondern dahinter ist ein Mensch, der ist intakt. Aber davor ist ein Menschenanteil, der ist wenig verständlich, vielleicht werden verwirrt, Vorsicht der Zuschreibung. Aber der ist irgendwie nichts, da ist eine Schutzmauer, durch die ich nicht hindurch soll. Aber dahinter ist jemand, der ist da. Mhm. Und der guckt mir zu. Was bin ich denn für einer? Und davor kriege ich so einen psychotischen Nebel als Protektiven an. Ist auch nur eine Metapher, aber da arbeite ich gerne mit. Als einen Schutzraum. Mhm. Dahinter kann ich mich verstecken. Ich kann mich verrätseln. Und so diese Idee ist, also ich biete etwas an. Ne? Also ich bin in einer anderen Welt. Ich höre ja nicht auf zu reden. Manche hören noch auf zu reden. Aber ich habe noch Hoffnung. Ich biete etwas an. Aber gleichzeitig ziehe ich mich auch darauf. Also gleichzeitig schütze ich mich. Ich bin nicht erkennbar. Also nicht im Kern, will ich mich verstehen. Und in dieser Ambivalenz verstehe ich diesen Zustand. Und die Frage ist, traue ich mich aus der Deckung? Und das ist dieses 90-Minuten-Gespräch, also gelingt es, ohne dass man das... Also das ist ja ein Geschenk, es muss einfach so entstehen. Gelingt es, dass jemand aus diesem Raum aussteigt in unsere Wirklichkeit? Kehrt der zurück? Also gerade wenn Psychosen noch nicht über Jahre lang laufen, aber auch dann geht das, hat er das Gefühl, ich tauche wieder mal auf. Also vielleicht gehe ich wieder mal in Deckung, aber ich tauche jetzt mal auf und zeige mich mehr. Hier habe ich gegenüber, das mich aushält und das mich auch schützt, ist zu viel gesagt, aber das mir zumindest die Angst nimmt, das zu riskieren. Ich deute jetzt nur natürlich auch nur mit meiner Wahrnehmung. Und das heißt, das ist jetzt das Neue, was ich dann gefunden habe. Wir Professionelle sind, wenn Menschen in Psychose sind und uns betrachten und sehen, wir sind auf Sicht. Wir werden gesehen und bewertet. Wir müssen uns bewähren. Wir müssen so sein, dass der Betroffene das Vertrauen wieder schenken kann. Wenn wir so nicht sind, kriegen wir das nicht. Dann kommen die Menschen nicht aus ihrer Deckung. Und das ist eine sehr starke Annahme, ne? dass wir uns bewähren müssen als therapeutisches Gegenüber, dass wir auch diejenigen sein können, die das nicht sind, die dafür nicht geeignet sind, den anderen in diese Welt wieder zurück einzuladen. Ja. Und dann hängt viel dran. Also wenn man falscher Arzt, falsche Station, kommt es nicht raus.
Was würden Sie einem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin sagen, wenn die Sie fragen, was braucht es, wie kann ich mich bewähren?
Ich glaube, man muss seine Menschlichkeit bewahren, man muss möglichst, weil ich lese gerne Theorien und ich finde das auch gut, sich damit zu beschäftigen, nur bitte nicht ernst nehmen. Also immer wieder relativieren und verwerfen, das sind Hypothesen, in einer historischen Zeit und garantiert wird in 20 Jahren ganz anders gedacht. Also alles ist Übergangswissen. Und neu ist sowieso nichts, das ist nur ein Mangel an Belesenheit, hat man ein Historiker gesagt.
Schön.
Nie anzunehmen. Also das ist bei Plato oder Aristoteles, das steht sowieso immer 70% oder so. Also man gar nicht glauben, dass wir so viel klüger werden. Aber wir müssen es halt neu denken, damit wir irgendwie den Dingen auch persönlich auf die Spur kommen können. Und also nicht zu ernst nehmen, trotzdem sich tief damit beschäftigen. Aber der andere ist ein ganzer Mensch. In seiner, auch wenn er sich, wenn er zerbrochen wirkt, aber ihn immer ganz und so vollständig wie möglich denken. Also die Würde, das Vermögen, die auch in dem jetzt im Augenblick versagen oder nichts Vermögen, also sich völlig nach innen zurückgezogen haben, trotzdem ihm mit der gleichen Würde und dem gleichen Respekt gegenübertreten wie einem anderen, der einen schicken Anzug hat und der irgendwie eine Titel oder mit irgendwas, das auch wenn jemand über den Gang schlurft, ne, schon das Wort ist eine Diskreditierung, die Würde immer wieder dem zurückzugeben in der Weise, wie ich ihn betrachte. Es ist nicht leicht. Darum sind diese Kontexte ja auch so schädlich, weil sie selber so was Verkommenes haben. Akutstationen sind häufig, riechen schlecht, haben keine Belohnung, sind seit zehn Jahren nicht mehr gestrichen, die Möbel sind kaputt. Und dann geht immer mehr kaputt, weil es ist ein würdeloser Raum. Und die kann man völlig anders einrichten. Aber möglichst auch gar nicht in der Klinik. Also da die Würde bewahren. Das sind den Respekt, das finde ich auch im Team. Das würde ich, glaube ich, nehmen. Ich mich für die Menschen, mir auch für die interessieren. Wer sind sie eigentlich? Was muss ich von ihnen wissen? Was können sie mir schon anvertrauen aus ihrem Leben? Was sollte ich wirklich wissen, um den Mut zu behandeln? Wo sind ihre Schwachpunkte, wo wir unsere Beziehung verspielen? Was sollte ich besser nicht tun? Wo erinnere ich Sie an jemanden, der Ihnen nicht gut getan hat? Wollen Sie mir das genauer erzählen? So. Was waren die schlimmsten Erfahrungen? Können wir über die schlimmsten Erfahrungen Ihres Lebens reden? Weil ich glaube, diese haben das damit zu tun, dass Sie jetzt hier sind. Aber ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, Menschen das anzufordern. Das wären Fragen, nicht? Ja. Bin ich der Richtige? Ich muss das überhaupt nicht sagen. Mann oder Frau, alt oder jung. Wer im Team kann das besser als ich? Wollen Sie mit dieser Person reden?
Was würden Sie umgekehrt den Menschen auf der anderen Seite raten, die sich in eine Behandlung begeben?
Oh je. Die haben im heutigen System, das ist natürlich jetzt ein Werturteil, was das etwas vermessen ist, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen sich wirklich als Menschen Mühe geben. Das klingt jetzt auch wieder von meiner Seite aus so erheblich, weil ich ja nun diese Kontexte verlassen habe und mich darin nicht mehr mühen muss, was die alle tun. Aber ich glaube, sie haben in diesen Strukturen mit diesen gegenwärtigen vielen zusätzlichen Problemen, die jetzt in die Psychiatrie geraten, mit Finanzierungssystemen, mit Fragmentierung, mit Personalmangel, mit Paradigmen, die nicht passen. Die Medikation wirkt nur bei jedem Sechsten so, dass überhaupt irgendeine klinisch signifikante Veränderung macht. Nur jeder sechste Patient hat von einer Medikation, Neuroleptikum oder Antidepressivum, eine klinisch spürbare Wirkung. Nur jeder Sechste. Das heißt, in allen anderen Fünfen wuseln wir irgendwie rum und denken, das wären die Medikamente oder das ist der böse Patient, der therapierefraktär ist. Aber das heißt einfach, wir haben kein Handwerkszeug. Und da sind, was haben wir sonst noch in der Klinik? Wo sind die Leute, die gut ausgebildet sind, die nicht nach 30 Jahren Arbeit und wo ständig ein neuer Oberarzt irgendwelche neuen Theorien erzählt und irgendwelche anderen Vorgaben macht und dann der Geschäftsführer oder Überbelegung, damit die Kohle, damit die Kassen klingeln oder da bin ich einfach allein. Dann sitze ich einfach noch die letzten 5 Jahre ab. Und das sind die Bedingungen in Teams, die man dann auch miteinander, ja, wo man dann versucht, was zu gestalten, und es ist ja auch mäßig, was da gelingt. Aber das sind wieder Kontexte, das sind Kontexte. Das ist nicht der böse Arzt, das ist nicht die böse Schwester, aber herauskommt etwas, was eigentlich unzureichend ist für die Patienten. Und das war ja die Frage, ne? Was würde man Patienten raten, ne? Ich will eben nur sagen, ich denke, die therapeutischen Kontexte sind unzureichend, aber das liegt in der Regel nicht an den handelnden Akteuren, obwohl es natürlich auch an ihnen liegt, weil die kommen hier rüber, aber nicht als schlechte Menschen oder auch nicht als dumme Menschen oder als falsche Menschen, aber die werden auch in Kontext. Ich denke, die sind alle in die Psychiatrie gegangen, weil sie eigentlich Interesse hatten an dem Fach. Wer geht denn schon in die Psychiatrie? Ohne dass er irgendwie selber Schlamassel erlebt hat. Ich meine, Gott sei Dank, sonst hätte ich ja gar kein Verständnis für die Menschen. Also wir alle haben ja unsere eigene Geschichte damit, warum wir in die Psychiatrie gehen. Und haben deswegen irgendwie, glaube ich, schon ein Interesse. Vielleicht manche mehr so eine neurobiologische Ecke oder so. aber die ja auch völlig in Quark gegangen ist, diese ganze neurobiologische Theoriebildung, hat ja zu nichts wirklich geführt, was irgendwie therapeutisch irgendwas bewirkt hätte, mit dem wir weiterkämen. Also große Paradigmenwende ist wieder angesagt und dauert noch. Also aber die meisten sind doch irgendwie an der Relation, an der Beziehung zu Menschen interessiert. Und die werden in diesen Strukturen langsam anders. Die reigen sich auf. Und es geht, Burnout heißt das denn heute. Oder man kann für viele, die in diesen Zwangskontexten arbeiten, sagen, dass die eigentlich, also wenn die durch sind mit dieser Arbeit, sich nicht mehr identifizieren können oder zu sehr identifizieren, dass sie eigentlich sich selber verletzen in ihrem moralischen Wert. Also das nennt man Moral Injury, neue Diskussion über, ob Menschen in der Psychiatrie oder in der helfenden Arbeit quasi ihre eigene Moral keinen Ausdruck mehr verleihen können, die verraten müssen in täglichen Situationen, wo sie denken, hier müsste ich eigentlich was anderes sagen. Hier müsste ich eigentlich anders gehen. Müssen wir eigentlich immer so, ihr müsst sich eigentlich Widerstand lassen, aber gegen diese Situation, gegen in dem Team jetzt gerade oder ich will jetzt keine Täter-Bashing machen oder so, sie jetzt irgendwelche Protagonisten, aber es sind natürlich irgendwie immer Dinge, die von anderen Menschen kommen, die mich dann wehrlos machen. Und dann habe ich meine eigenen Werte verraten und das tut mir nicht gut. Und dann mache ich mich, entweder fragmentiere ich und gehe in den Burnout, weil ich einfach merke, ich löse mich auch, kann gar nicht mehr hin. Fertig. Aber es ist nicht, dass ich nicht die Potenz oder die innere Resilienz oder was dann die Worte sind, so habe, um tough in dieses, wie so ein Kämpfer, immer wieder in die Schlacht und so, sondern ich, das ist eigentlich berechtigt, dass ich hier, mich langsam einfach nicht mehr darin verhalten möchte. Und dann werde ich krank. Ne? Und wenn diese Wertediskussion, also wer auf einer geschlossenen Station einfach Menschen fixiert und weiß, dass wenn wir es etwas anders gemacht hätten, müssten wir das nicht tun, der verletzt nicht nur den Menschen, den er traumatisiert, sondern der verletzt auch sich selbst. Diese Diskussion führen wir auch nicht. Und ich glaube, ich erzähle das trotzdem mal. Wir haben als Akutstation im OKE, da war ich ja 7 Jahre dann auf der Station Omas, fand das ein tolles Team und wir haben einiges erreicht. Wir konnten selber alle merken, wenn wir anders sind, werden die Patienten anders. Wir waren jetzt nicht nobelpreisverdächtig, aber es ist schon einiges gegangen. Es hätte noch mehr gehen können. Und wir waren ein halbes Jahr lang Akutstation für die geschlossene als Ersatz, also außer Drogen, Drogen und Alkohol, aber die ganzen anderen Erkrankungen haben wir als Akutstation geschlossen unter beschissenen Bedingungen so gacheln in diesem therapeutischen Milieu. Und es war nur eine Fixierung in einer Nacht durch die Nachtwache, die am nächsten Morgen sofort defixieren würde. Wir haben einfach nicht fixiert. Null. Gar nicht. Und wir waren nachher alle schon ziemlich durch, das muss man schon sagen. Ne? Ich weiß, dass es geht. Ich will nicht sagen, dass es immer geht, weil es ist nur ein halbes Jahr und es ist nur ne, dieser Kontext und so. Aber es war immerhin, glaube ich, eine Vorinfizierungsrate von 10%. Ne? Also wir können eigentlich, die Zahlen sind ziemlich astronomisch, also es geht ja in irre Größen, ich habe es jetzt gerade, also mindestens 100.000 im Jahr oder so, Fixierung in Deutschland. Und das ist, ob wir das auf Null kriegen, ob man das ganz verbieten kann, weiß ich auch nicht. Aber ich bin so sicher, dass wir mit dieser Haltung und diese elementaren Wissen um das, was wir nötig ist, in geschützten Kontexten, um 80%, behaupte ich jetzt einfach mal, um eine Zahl zu nennen, werden die nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn ich das so sage, klingt das ja der Adolf, der glaubt, er hätte die Welt, könnte die Welt erklären oder retten. Aber ich bin da wirklich zutiefst von überzeugt. Und darum macht es mich so verzweifelt, wenn wir sind ja immer noch auf der Frage, wo kann man Patienten hinschicken? Wenn man weiß, die werden möglicherweise in solche Situationen gebracht. Und gleichzeitig kann man ja nicht sagen, wir gehen in die Klinik, weil vielleicht kommen sie da unter die Räder. Und das ist, also da einen guten Rat zu geben, welche Klinik ist gut, welche Klinik ist gerade gut, welche Station ist jetzt gut, welche personelle Mangellage ist gerade irgendwo eingetreten oder da ist jetzt doch der Oberarzt nicht mehr da und das ist jetzt schon wieder ganz anders geworden. Ne? Also das ist unglaublich schwer, irgendwie Menschen zu raten, aufzusuchen, weil das besser ist als ein. Vielleicht werden sie auch nicht mehr aufgenommen, aber es gibt ja keine dafür. Also weiß ich nicht. Am besten, ich sage dann immer, fragen Sie am besten andere, gehen Sie ins Psychose-Seminar, wenn Sie noch vor der Krise sind und nicht mehr drehen. Und vielleicht haben die noch einen Tipp.
Was ist das Psychose-Seminar? Vielleicht kennt es nicht jeder.
Ja, von Thomas Bock und Dorothea Buck, die ja jetzt hochbetagt verstorben ist, mal entwickelt worden aus einem Studentenkurs, glaube ich. Und dann war das ja das der Beginn des Trialogs. Also auch hier in Hamburg, Menschen erzählen, wie sie in ihrer Lebenssituation und in dieser Erkrankung in dieser Welt leben. Und teilen diese Erfahrung mit anderen, mit Angehörigen, mit Profis. Und das ist diese Trialogische. Also diese drei, kann man auch vier und fünf Perspektiven, gibt ja immer unendlich viele. Aber die sind jetzt festgemacht an der Betroffene, an der Profi, ne? An der Perspektive, die in einen Austausch geht. Und das findet regelmäßig statt. Das ist so wie in Hamburg gesetzt in den Perioden der Vorlesungszeit. Macht Thomas ja noch bis heute. Und das hat sich ja sehr über die ganze Republik auch gezogen. Was gar nicht, wie viel Psychose-Seminare. Das gehört ja heute zum guten Ton. Früher war es aufsässig. Heute muss man das haben. Wir haben sie kein Psychose-Seminar. Also es ist gelungen, dass sie in den Mainstream zu.
Ich war tatsächlich auch da im Studium.
Ja, ne? Das gehört dazu. Da muss man. Also da kann man auch Informationen. Also das rate ich manchmal, wenn ich Beratung mache am Telefon. Da haben Sie einen Psychologen, gehen Sie doch mal hin, vielleicht haben die, wo ist ein guter Arzt, wo ist eine Klinik, die es braucht, wo brauchen Sie ja.
Und jetzt bin ich ja ganz gespannt, weil ich unbedingt noch wissen möchte, was hat es mit dem offenen Dialog auf sich?
Naja, ich habe es ja eigentlich schon beschrieben an dem systemischen Gespräch, ne?
Ja.
Und wenn man das jetzt in das ganze Modell reinzieht, also das heißt eigentlich, dass ich eine Psychiatrie baue, die im Lebensfeld arbeiten kann, also von Beginn an in der Krise zu den Menschen gehen kann und sehr schnell ist, ne? Was man ja in einer Krise sein sollte. Und wenn erlaubt, den räumlichen Kontext der Klienten aufsucht und dort möglichst viele an für das Leben des Menschen wichtige Bezugspersonen ins Gespräch einladen kann oder der lädt sie ein und man sitzt zusammen und hat 90 Minuten Zeit und jeder kommt zu Wort. Und es entsteht ein Bild, es entstehen Verbindungen untereinander und man kommt dann eben auf erste Ideen, wie man weiterkommt. Also der Dialog führt letztlich dazu, dass das Netzwerk selber Ideen entwickelt, welche Spur sie jetzt aus dieser Krise ziehen können. Und es geht eigentlich darum, eine Haltung mitzubringen, die nicht pathologisiert und jeden anderen wirklich ernst nimmt als Mensch. Also ich arbeite sehr auf der Ebene, wer bist du als Mensch und nicht, was hast du für eine Erkrankung. Und das hat schon weiß ich gar nicht jetzt genau, aber Winnicott, nee, weiß ich nicht. Eins darf man nie vergessen. Menschen sind Menschen mit Schizophrenie, also wurde das damals, das Zitat von 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Eines sind sie vor allen Dingen und hauptsächlich mostly human beings. Wir sind vor allem mit Menschen. Also das ist so, die Menschen hinter diesem schwer verständlichen Emotionen, Gefühlen, Gedanken, dem immer wieder auch ernst zu nehmen. Und die Weise des Sprechens immer so zu unterstellen, dass ein vollständiger Mensch ist, ne? Und nicht ein Beschädigter oder ein. Also diese, und mit diesem Repertoire, wirklich diesen Dialog, dem, was man jedem auch vielen Politikern jetzt empfehlen könnte, vielen anderen, also dieses den anderen wirklich verstehen wollen, ernst nehmen und gemeinsam den Weg finden, so dass jeder auch seins finden kann. Jeder ein bisschen abgibt und jeder genug vorkommt. Dass das auch in solchen hochakuten Krisen möglich ist. Das ist die Basis. Dass ich nicht glaube, ich müsste jetzt da sofort irgendwas machen. Könnte dann nicht erstmal mit aller Präsenz auf dem Stuhl sitzen und sagen, erzählen wir noch, was ist passiert. Und können wir nicht einen wichtigen Menschen hören, den sie mögen, zu dem sie vertrauen haben. Wo ist der? Können wir den anrufen? Kann er kommen? So. Also die Normalisierung, nicht Psychiatrisierung, die Normalisierung dieser schwersten Krise, das haben die riskiert, die Teams da in Nestlerplatt, und das hat gut gewirkt. Und dann gehen diese Gespräche weiter, und die kommen wieder, 1, 2, vielleicht auch wieder 3, 4 in der Woche. In einer Woche können wir, wenn es nötig ist, kommt die jeden Tag wieder. Und dann hört das langsam auf. Und dann kommen die Leute raus aus der Psychose und vielleicht auch eine Idee, warum sie da noch reingeraten sind. Und die Angehörigen haben das mit ihnen durchgestanden. Und man weiß mehr übereinander. Man weiß auch irgendwie, wo die Wunden sind. Und dann gibt es dann so, weiß nicht, 20 Gespräche so in 2 Jahren. Also es gibt so ungefähr so 7 Gespräche pro Jahr. Ne? Also so im Durchschnitt, also aber ganz viele, manchmal hochfrequent, und dann wird das immer weniger. Also es ist nicht so aufwendig, ne, ein Durchschnitt von der Anzahl der Gespräche, aber man muss eben doch sehr schnell vor Ort 19 Minuten Zeit und 2 Therapeuten nehmen, die das mitbringen. Und aber dann kann man viele Betten ersetzen und da kann man Menschen auch wieder in Arbeit bringen, wenn man das über mehrere Jahre macht. Und es ist so viel billiger als das, was wir machen. Und wir machen es nicht. Wir haben dafür keine Zeit. Nein, für 90 Minuten keine Zeit. Nein, wir haben so viel anderes Wichtiges zu tun bei der Station. Und dann werde ich innerlich wahnsinnig. Weil ich weiß, dass es das eigentlich braucht. Aber ich versuche es ja hier ins andere zu reisen und das Ding zu verkündigen, zu vermitteln, aber schwer.
Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, als Sie so erzählt haben, dass wichtig ist, eine nicht pathologisierende Haltung zu haben. Und ich dachte auch vorhin schon, als Sie sagten, ja, ne, da einen ganzen Menschen, ein ganzes Selbst zu haben. Und man allein diese Begriffe wie jemand fragmentiert, impliziert ja schon, da ist etwas zerbrochen, ja. Da ist kein ganzer Mensch. Und wenn man aus so einem System kommt, wo wir über Diagnosen sprechen, über Kategorien, wo es ganz viel in der Sprache verankert ist, frage ich mich gerade, wie schafft man das, wenn man etwas für den offenen Dialog vermitteln und beibringen möchte, diese Haltung zu lehren und zu lernen?
Nein, man muss erstmal raus aus der Vorstellung, dass diese Theorien, die da gebildet wurden, wahr sind. Und dass die Worte, die sie benutzen, eine Substanz in der Wirklichkeit beschreiben. Das tun sie alle nicht. Es sind Versuche, etwas Schwerverständliches irgendwie ein bisschen verständlicher zu machen. Verständigungs- und es kann für den einzelnen Menschen voll daneben gehen. Manche fühlen sich vielleicht damit besser abgebildet. Manche überhaupt nicht. Also ich muss, Worte haben, ich habe das früher gar nicht so ernst genommen. Ja, Gott sei Dank, so beschreibe oder so. Aber es gibt ja die Wirklichkeit da draußen und dann nehme ich eben Worte, damit es irgendwie halbwegs darüber reden kann. Und das ist überhaupt nicht so. Worte machen die Wirklichkeit, die wir da draußen sehen. Wir sehen nur das eigentlich, was wir in Worten fassen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Und darum sind Worte enorm wichtig. Und wenn ich diese Worte, eine Fragmentierung benutze oder so, also diese Außenpathologie-Schatzkästchen kommen, dann bin ich in riesigen Konstruktionen unterwegs, weil das für viele dazu führt, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Manche sagen, jetzt weiß ich endlich, was ich habe, aber viele dann, manchmal ist das auch der Bertrand, okay, erklärt ihnen was, aber die dialogische Idee ist eigentlich zu fragen, wie würden Sie das nennen, was Sie gerade erleben? Was ist Ihr Wort dafür? Oder was sind Ihre Worte? Also die Beschreibung beim anderen zu lassen. Also Psychiatrie, haben Sie ja schon gehört, benutzt das Wort Psychose, aber ich sage, würden Sie benutzen, wenn es das nicht gäbe? Haben Sie besser? Das würde mich echt interessieren. Und dann können wir das auch weiter benutzen. Dann ist es nämlich das Wort, in dem wir uns viel besser verstehen.
Haben Sie, gab es auf die Frage Antworten?
Ja, ich habe eine extrem Angst, hat er gemacht von der Klasse. Beim Psycho, da wüsste ich doch viel mehr. Hm. Also beim Psycho, sie erklärt ja gar nichts. Das ist ja ein Nullwort. Es ist irgendwie was anderes als das. Gut, dann waren und Halluzinationen, wenn da ein bisschen was drin und kognitive Störungen, wo habe ich genau wissen. Aber letztlich, und dann sind die alle so bunt und anders und unterschiedlich und so. Und alles hat das gleiche Wort da drauf. Die Prognose ist von wird wieder ganz gut zu wird ganz chronisch. Also was ist das für ein Wort, mit dem ich als Patient mir jede mögliche Vorstellung machen kann, ob ich jetzt völlig den Bach untergehe oder ob es nur eine kleine Episode in meinem Leben war. Und immer klatsche ich das. Wenn ich dann noch das Wort Schizophrenie da drauf setze, und das dann google oder Hebephrenie und das dann google, dann ist die Hoffnungslosigkeit schon eingebaut. Und das sind machtvolle Konstruktionen, die wir da relativ sorgenvoll, also ist ja schon mehr Kritik jetzt entstanden, aber die haben, also als ich in die Psychiatrie kam, war das ja noch nicht diskursfähig, dass man das in Frage stellt. Dann hatte man den Angst, gibt diese Schizophrenie wirklich? Als ob es das eine Einheit wäre, die in der Wirklichkeit bestimmt, bestand hätte. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist eine Konstruktion einer Gilde von Psychiatern in einem bestimmten historischen Abschnitt der Welt. Dann nutzen die dieses Label. Das wird irgendwann weg sein, und dann wird eine neue Gilde von Experten, wird ein anderes Wort oder vielleicht auch andere Felder von Wirklichkeit mit anderen Worten bekommen. Mhm. Und die werden auch fünf brauchbarer werden.
Ja.
Aber das fragt man die Leute selbst. Weil dann haben sie können sie mit dem Wort was verbinden. Extremer. Wie extrem ist ihre Angst? Wann ist die besonders extrem? Also dann hat man doch ein Wort, da kann man sofort weiter. Was macht alles? Wann ist die entstanden? Wann haben sie zum ersten Mal von dieser Angst in sich was gespürt? Wissen sie noch, wie sie damals lebten?
Schön,
da sind sie mittendrin. Wollen sie gar nicht jetzt psychopathologische Merkmale aufzählen, sondern dann sind sie im Verstehen.
Ja, das ist eigentlich eine Dekonstruktion.
Ja.
Je weg von was
ich entdecke. Also es ist das eine weg, und das andere rein. Das subjektive Erleben, das.
Und wenn Sie das so sagen, dann denke ich mir oder gucke natürlich auch drauf, Sie sind ja auch ein Systemiker. Sie bringen diesen Blickwinkel mit. Und das ist ja ein Blickwinkel, der auch immer mehr Einzug erhält, aber finde ich noch, so kommt es mir vor, noch gar nicht so fest verankert ist. Also, dass das erst so eine neue Brille ist, die Einzug hält.
Ja, die ist eigentlich alt, ne? Sullivan und so, ne? Also das gibt ganz primäre Leute, die da schon viel mitgearbeitet haben, ne? Mit dem Interaktionellen. Aber es ist immer, es ist einfach kompliziert. Es ist viel einfacher, Psychopathologie zu betreiben und die Leute in einen sogenannten therapeutischen Kontext zu verbringen. Und dann kommt ja noch die biologische, also nur die Einzelperson, nur die Psychopathologie und das andere lasse ich alles weg. Und dann kommt noch die Reduktionismus auf die biologischen Aspekte, also das Gehirn und den Hirnscan und das Medikament, weil es ja im Gehirn wirkt. Und dann vielleicht noch die Genetik, weil das Gehirn wurde gebaut aus genetisch kodierten Zellen. Und dann glaube ich, dass ich das alles so erklären kann. Und das ist total im Bach untergegangen. Und weil das ist überhaupt nicht daraus so leicht zu erklären. Das ist, und alles, was, weil alle diese Bedingungen, sowohl die Gene wie das Gehirn und Medikamente so anders, werden im lebendigen Kontext, werden durch gelebtes Leben in Wirklichkeiten und in also durch soziale und Beziehungsfaktoren. Die bauen ja unser Gehirn. Und nicht unser Gehirn macht, dass wir die Welt so erleben, so wie so ein Teleskop oder so, sondern das Gehirn ist extrem abhängig von Leben und Kontext. Ja, und so entsteht es. Wenn ich jemanden in einem dunklen Raum aufziehe, dann fällt mir das Gehirn, als wenn ich ihn in seiner Welt. Und also dass dieser Blick ins Gehirn hat uns ja weggeführt von dem Blick ins Leben. Das hat sich da auch abgebildet, aber ja nur noch als also Leuchten von irgendwelchen Durchblutungseffekten auf irgendwelchen digital aufbereiteten Bildern, ne? Mit entsprechenden mechanistischen Einfluss auf die Bildkonstruktion oder so. Aber das da haben wir ja nicht viel gefunden da drin. Ob das dann ein bisschen dicker oder dünner oder mehr leuchtet oder nicht und am Morgen dann wieder mehr. Das hat uns nichts, die Lokalisierung irgendwo im Gehirn hat uns ja nicht wirklich verständlich gemacht, um was es eigentlich geht. Und das war eine Irreführung. Also das ist ja jetzt nicht, weil die Leute uns irreführen wollen, aber sie sind in diese eindimensionale Irre geraten. Und da ruhen dann mal so langsam wieder auch. Und das meine ich, das ist immer schon in der Psychiatrie gewesen, die Systemik, oder ist es früh, ne? Und schon sehr früh. Es gab Kliniken, die haben wirklich Freundschaftsbeziehungen zu Patienten als die therapeutische Raum. Moral Treatment. In England. Dann auch in Amerika. Ne? Als eine humane Form der Psychiatrie, wo durch Freundschaftsbeziehungen Menschen aus ähnlicher Krise rausgeführt wurden. Das war es. Eine ganz alte Kiste. Ich glaube, es ist schon im 18. Jahrhundert.
Ja, ich glaube.
Verloren, ne? Und so bauen wir immer was drüber.
Ja, ich hing da, glaube ich, an den Worten, die so Konstrukte sind. Oder vielleicht kann es ja auch so eine Herangehensweise sein. Ne? Man guckt medizinisch, man macht bildgebende Verfahren und so weiter. Also man reitet so auf der Welle, die man lernt und mit der man alltäglich zu tun hat. Ja. Und mit so Konstrukten ist es ja ähnlich. Und auch, ja, in meiner Arbeit permanent habe ich das Gefühl, ich lerne dazu über Menschen mit ganz anderen Hintergründen. Was benutzen die für Worte? Welche Worte benutze ich unreflektiert? Wie viel Macht steckt eigentlich in diesen Worten, die ich benutze? Oder auch in den Strukturen, aus denen ich gucke, die vielleicht auch ihre Gründe haben. Eine Krankenkasse will eine Diagnose haben. Ja, wir gucken, was mache ich damit? Und gleichzeitig, also dass dieser Prozess, ich dekonstruiere etwas, ich gehe weg von was und versuche es wieder neu zu erforschen und herauszufinden, was ist es eigentlich, um dieser Komplexität auch ja gerecht zu werden. Das ist ja was, was im Alltag, also was man, glaube ich, dann sehr bewusst auch machen muss, damit es nicht in all dem Trubel, den wir haben und all den Zwängen, den wir gerecht werden wollen, hinten überfällt.
Ja, ja, also deswegen bin ich auch so traurig eigentlich, dass ich in dieser Zeit durch mein Geburtsdatum, ne, dass ich in dieser Zeit in der Psychiatrie gewesen bin. Das hört ja jetzt langsam auf, aber ich habe wirklich die Hochzeiten dieser Neuromyelinisierung. Und dann diese, ne, was Sie gerade sagten, diese Sprache, die man annimmt, ne, und die, worüber dann geredet wird, ne. Eine Zeit lang waren wir, also wenn man kein viel Tesla irgendwie, MRI hatte an der Klinik, an der Uniklinik, da war man nix. Ne. Heute interessiert das kaum noch jemand. Das ist ja immer laut. Aber solange es Mode ist und wenn man Erfolg haben will, dann gehört das dazu. Dann haben sie alle möglich. Da musste immer die Maschine angeworfen werden, um irgendwelche psychiatrischen Wahrheiten zu generieren. Und dann anstaunen, dann über Bilder und dann, als ob da jetzt wieder mehr an Erkenntnis zurück. Meyer Lindenberg und ich glaube Heinz oder Meyer Lindenberg es gibt so einen Haus nicht, aber es gibt so ein ganz, also es gibt so ein paar tolle Leute, auch in der neurobiologischen Forschung, die das jetzt so aufweicht, Die haben beschrieben aus der gesamten, eine hochrangige Publikation, die gesamte Bildumgebung in der Schizophrenieforschung hat keinerlei Erkenntnis zum Wachsamer. Das haben die ja selber geschrieben. Schon irre. Und wie viele Millionen solcher Bilder sind gebracht worden? Aber man hat Schizophrenie wirklich nicht, man ist nicht auf einen grünen Zweig gekommen, um sagen zu können, wir haben das jetzt so verstanden, dass wir mehr, besser handeln können. Die Medikamente sind immer noch auf den mechanistischen Ebenen, die wir in den 50er Jahren Einzug gehalten haben. Also so kleine Stellschräubchen da verändert worden, aber der Grundmechanismus ist immer noch der gleiche. Wir blocken den Dopaminrezeptor. Und das ist für so eine ungeheuer viel Geld, was da reingeflossen ist, eine absolute Fehlinvestition. Dazu die Genetik hat wahrscheinlich 50, 60, 70 Milliarden verschlungen. The decade of the brain, the decade of the gene und so, ne? Da kam die, und dann hatten wir immer geblasen, ja, jetzt wir sind knapp davor, das Rätsel der Schizophrenie zu erschlüsseln. Knapp davor. Das entscheidende Medikament im Glutamatsystem zu entwickeln. Ne? Und immer war die große Erfindung, gleich um die, nur komischerweise, als man dann in die Ecke gegangen war, war schon wieder eine Ecke weitergezogen. Und in der Zeit bin ich irgendwie immer, ich meine, ich war ja skeptisch, habe ich ja beschrieben, trotzdem war ja klar, dass alle die Erkenntnis auf dieser Ebene gesucht haben. Und so sind wir alle wie die Hasen da so hinterhergelaufen. Und wer Karriere machen wollte, müsste so richtig kräftig hinterherlaufen.
Wie hat sich Ihr eigenes Bild über Psychosen im Laufe der Zeit verändert? Also wenn ich Sie heute fragen würde.
Wie das damals? Dass ich gleich habe angefangen zu lesen. Natürlich wie heißt sie, die Ehefrau von ich habe dir nie eine Rosengarten versprochen. Ich habe doch gestern vom Reichmann Ehre, die Frau von Erich Fromm war Frieda vom Reichmann und es ist ja nie, die man dann später so geprügelt hat wegen der Schizophrenie hinunter. Ich habe gestern beim Aufwand habe ich noch diesen Aufsatz gefunden. Ja, sie hat da schon ziemlich starke frühe Deprivationsgeschichten. Warum gehen diese Menschen mit Psychosen sich so zurückziehen in dieser sehr frühen, misslungenen Beziehung? Festgemacht, würde man heute nicht mehr machen. Da habe ich mich belesen, analytisch, ne, so dass also so frühe Störung, so vielleicht dann pränatal, also kann man ja immer biologisch lesen oder soziologisch lesen, ne, dass da Misslungen es ist. Und ich glaube auch immer noch, dass es so in diesem Frühraum von Beziehungen da etwas stattfindet, aber nicht als klarer Vektor in die Psychose. Aber also ich meine, ich habe auch einen Mangel an frühen Geschichten, ne, sonst mit denen ich ganz gut so zurechtkam aus dieses sich nicht ganz in sich satt und rund fühlen, ne? Dieses so manchmal so in diese innere Askese zu geraten. Ich nehme das schon auf eine frühe Mangelsituation. Sie beziehe ich darauf, ne? Aber das ist jetzt bei mir nicht zu so einer Tragik gekommen. Aber also wir alle sind davon geprägt, deswegen ist man ja noch, weil Mütter ja nun wirklich viel an der Backe haben. Wir müssen uns ja die Dinge angucken, ohne dass wir die für schuldig erklären, die daran beteiligt sind. Das ist ja das Schlimme. Und dass wir diese blöde Diskussion über den gesamten Entwicklung von Psychosen, von der frühen Zeit bis ins spätere Leben, dass wir eine Tabuisierung der Biografie gemacht haben, weil wir Angehörige ja nicht schuldig verführen. Das halte ich für den größten Blech. Aber das nehme ich auch Dörner sehr übel, weil es gibt ja den Freispruch der Angehörigen. Warum, was heißt hier Freispruch? Ich habe die nie angeklagt. Die haben nie vor dem Kadi gesessen. Keiner, außer vielleicht einer, ich nicht. Aber ich wollte mit ihnen darüber reden, was früher war. Und eine Mutter, die auf einer Tagung, die hatte echt Wumm. die hat wirklich einen Vorteil gehabt. Ich lasse mir meine Schuldgefühle von ihm nicht nehmen, sagte sie zu den Profis. Ich weiß doch, was damals war. Die Krise, diese emotionale Belastung. Das heißt doch nicht, ich bin schuld. Aber ich weiß doch, dass da irgendwas auch nicht immer ging. Und vieles sind soziale Bedingungen. Entweder die Ehe war schwierig oder die mussten heiraten oder die musste früh arbeiten gehen oder in der Kita, das war scheiße und das hat sie erst später erfahren oder in der Babysitter hat das Kind irgendwie molestet oder so, ne? Und sie hat nicht drauf geachtet oder so. Da kann doch so viel schief gehen, aber wir müssen doch darüber reden, ne? Und also diese biografische Situation. Aber ich habe eben dann später dazu gelernt, das von Klaus Lehti, der hat mir schön gesagt, also wir haben immer die für frühe Störung gehalten und als wir dann mit der Familie Gespräche geführt haben, haben wir gemerkt, das sind junge Menschen mit ganz konkreten Problemen, Menschen im Leben eines jungen Menschen. Also wir haben gemerkt, dass da auch die Zügel sind oder die Vektoren des Handelns. Wenn ich immer nur denke, oh ja, komm, das ist ja in den ersten 2 Jahren alles völlig schiefgegangen, kann ich dann gleich aufhören. Aber so sind wir nicht gebaut. Es geht ja nicht alles am Anfang schief und der Rest ist ja noch abgesangt. Das ist ja blöd. Also, aber eins kommt, die Dinge folgen und manchmal schaffen sie Resilienz, sekundäre Resilienz, manchmal führen sie zur Retraumatisierung. Mist, muss man weitermachen und so. Aber die Fülle der Einflussfaktoren des Sozialen und des Biografischen, die Spur, diesen Deckel da drauf gemacht zu haben durch die Neurowelle, die halte ich für den größten Mist, der passiert ist für die Psychiatrie. Und die Rebiografisierung der Psychiatrie ist jetzt ein Gewinn. Ja. Und dann hoffe ich mal, wir sind da ja schon ganz weit gewesen, und hoffe ich mal, dass wir auch von alte Traditionen da wieder aufnehmen können, ohne uns jetzt wieder in irgendwelche Frühstörungskonzepte zu verlaufen. Ne? Weil dann kommt diese frühe Störung, späte Störung, ödipale Störung, ne? Haben wir so ein schönes Kästchen und wissen ja immer, wo die einzelnen Menschen rein, Borderline ist vor, ne? Und so, das ist ja, so ist es ja nicht. Sondern es ist eine Abfolge von Lebenserfahrungen, die mehr oder weniger in das eine oder andere den Menschen bewegen. Und da gibt's immer Umwege, Auswege, neue Wege. Ne? Never give up. Never give up. Das weiß man heute. Dass das Gehirn bei uns, als ich reinkam, ist das Gehirn fertig gewesen, wenn man auf die Welt kommt. Das weiß man heute, dass das für ein Blech ist. Das haben wir uns für einen Scheiß erzählt. Ne? Heute wissen wir sogar Neurogenese im Hippocampus und so. Da ist ja noch Lernmöglichkeit. Ne? Bis an Jübingen zu Walter, ich bin gespannt, wie ich das noch kann. Aber so, diese Konstrukte haben sich ja auch verändert. Ne? Und so ist da, also diese Hoffnungslosigkeit, der Anfang, ne, wird jetzt doch mehr Hoffnung. Aber es hängt eben nicht die Krankheit, die Hoffnung ist nicht in die Erkrankung eingebaut oder was immer das ist, sondern die Hoffnung kommt von den Menschen, die diesen Menschen durch diese Krankheit helfen. Und da sind wir unglaublich schlecht. Ein Mensch, der mit einer ersten Psychose ins Hilfesystem kommt und 5 Jahre braucht, um sich zu finden, das ist so der Durchschnittswert, Critical Period, da guckt man sich mal an, wie viel Scheiße da in diesem Jahr passiert.
Was glauben Sie?
Wie viele Ärzte sind der? Wie viele Kliniker sind der? Wie oft wird der fixiert? Wie oft wird der im Stich gelassen? Wie oft sieht der Menschen nie wieder, zu denen haben wir Vertrauen? Wer hat ihn je gefragt, wer bist du eigentlich? Was ist dir passiert? Wie viel steht in der Akte, was Müll ist, was falsch ist? Hat er nie erzählt? Das sind alles wahre Geschichten von Fehlurteilen und Missionen. Ja. Und das kostet so viel Geld. Jede Klinikwiederaufnahme kostet ja ungefähr 10.000 Euro. Aber für 5 Netzwerkgespräche, ja, 90 Millionen, haben wir keine Zeit. Aber den in die Klinik einzuweisen und 10.000 Euro zu verwalten, haben wir Geld.
Was bräuchte es, das möglich zu machen?
Ich glaube, ich vertraue nicht mehr. Also ich habe immer gedacht, die Krankenkassen hätten ja ein Interesse an einer besseren Psychiatrie, weil sie billiger ist. Aber die rechnen auch in Jahresbudgets. Das schwer. Also da bin ich enttäuscht, dass die die in Fachgesellschaften, die sie haben eigene, sowas mit eigenen Aktionsideen und auch eigenen Narzissmen unterwegs. Das ist grau, ne? Also DGPPN oder so ist eine narzisstische Veranstaltung hoch drei. Und die Bewegung dreht sich nur um ihre eigenen Zellen. Wir haben hier einen Leuchtturm, da einen Leuchtturm. Und die Grundpsychiatrie, da rauft man sich her. Und da diskutieren wir seit 20 Jahren immer das gleich. Das ist also von Langeweile nicht mehr zu überbieten. Man müsste eigentlich, ich glaube, und da bin ich nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist, aber wenn es eine gute Politik gäbe, der entscheidende Faktor kommt sicher von aus. Also ein Paradigmenwechsel oder ein neuer Schwung im System. In der Regel sind die eigenen Systeme nicht dazu in der Lage. Deswegen habe ich natürlich auch auf die betroffenen Bewegungen und die Angehörigen sind immer so ein bisschen in der Deckung und in Deutschland trauen sich nicht richtig. Also dass da Anstöße kommen müssen, weil der Eigenbetrieb der Psychiatrie ist viel zu geschlossen. Und die Fragmentierung, jeder will so seine Schnitte davon kuchen, jetzt BTHG, ne, jetzt die Strukturen, die Politik hat ja versucht, jetzt die Strukturen aufzulösen, also von der Institutionszentrierung, die Personenzentrierung durch diese neue Verrechnung von Leistungen und Trennen zwischen Wohnen und Arbeit und so, ne. Ist vielleicht auch nicht immer gut im Gesetz, aber jetzt die Träger gehen jetzt von den, also ich krieg's nicht genau mit, aber ne, die müssen natürlich erstmal ihre Strukturen überwachen und ihre, kann ich auch verstehen, trotzdem falsch. Also wie kann man solche Strukturen flexibilisieren? Wie kriegt man da einen Dreh an, der wirklich den Menschen gerecht wird? Wahnsinnig schwer. Ja. Wahnsinnig schwer. Und jeder ist anders und jeder hat andere Interessen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass es sehr, sehr teuer ist und für das viele Geld sehr, sehr dispensiert wird. 10% der Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen kommen jemals wieder in Arbeit. Auf die erste Phase. Das ist unterirdisch schwer. Also in Deutschland ist 13.000 Menschen sitzen in der Forensik in Deutschland. 13.000 von wir wissen ja nicht mal genau, Serious Mental Illness, also schwere psychische Erkrankung, ist so 500 bis 1 Million, darum 500.000. Wir wissen nicht, ob es die Hälfte oder das Doppelte ist. Schon ziemlich irre. Aber wie weiß, es ist eine kleine Minderheit und davon stecken wir 13.000 Leute hier verbringen für so 7 bis 10 Jahre. Die haben nicht alle jemanden umgebracht. Der weiß Gott nicht. Wir haben, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, aber irgendwie mehr als 100.000 Fixierungen im Jahr. Wir haben starke Anstieg in Zwangsarbeit. Also wir sind eine Zwangspsychiatrie. Jetzt wird über ambulanten Zwang diskutiert. Sozialpsychiater aus Zwiefalten wie Herr Lengle und Herr Steinert, sind jetzt daran, und andere sicher auch, das ambulante Hilfesystem auf sanften Zwang, das nennen die Behandlungszuweisung, zu trimmen. Also wer die Pille nimmt, der muss, und dann, wenn das nicht freiwillig nimmt, das Ibuprofen, kommt er in die Klinik, dann kriegt das unter Zwang. Weil das ja so gesund macht. Man weiß in der Evidenz, in Forschung, dass das nicht so ist, dass das nichts bringt, und trotzdem versuchen. Und das tun Sozialpsychiater, von denen ich eigentlich eine ziemlich hohe Meinung habe.
Warum glauben Sie, passiert es?
Wir kommen ja mittlerweile für ein schlechtes System in ein Mangelsystem, ne? Weil die Leute gehen ja von Bord. Also wahrscheinlich haben wir sowieso zu wenig Arbeitskräfte, aber auch in den Psychiatrien diese ganze Pandemie mit den Masken und mit dem Grauenhaften, ne? Das, ich habe ja vorhin in der Psychiatrie erlebt und habe da auch Kurse gemacht und so. Ich habe die sowas von bewundert, wie die dem noch standhalten konnten. Aber ich konnte sehen, wie ich da drauf gehe. Und trotzdem nicht locker lassen und viele gehen vom Bord. Und das heißt, da ist Personalmangel, das heißt, das wird immer schlechter. Ja, und das heißt, die Klinik ist eine Träne in Psychiatrie. Und dazu kommt dazu, wir müssten eigentlich 20-30% der Betten abbauen und dieses Personal nach ambulante Komplexleistung mit multiprofessionellen Teams machen. Das ist Wissenschaft in der Psychiatrie. Versorgungsforschungswissenschaft. Machen wir nicht. Das machen wir nicht seit 20, 30 Jahren. Machen wir einfach nicht. Weil, Macht der Klinik. Macht des Betts. Mhm. Auch narzisstische Größe, wie viele Betten hast du? Ne? Chefärzte, jeder Chefarzt sagt das erste so, wir haben 130 Bänder, sondern wir haben 420. Wuff. Wer ist hier der stärkere Elefant im Raum? Absurd. Na, also solche Kräfte, narzisstische Kräfte schwerten ja auch auf jeden Fall, haben wir Strukturen gebaut, die wir kaum auflösen können, wenn wir das müssen. Weil sie dysfunktional. Und jetzt die Antwort auf die Frage, also in einem dysfunktionalen System, was nicht reformfähig war in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, ne? Also obwohl wir alles wissen, obwohl die Leitlinien vollgeschrieben sind von guten Ideen, dann machen wir es einfach nicht. Obwohl wir sagen, wir sind evidenzbasiert, und dann treffen sich 100 Leute, schreiben Leitlinien, das kostet unheimlich viel Geld und keiner hält sich dran. Und in dem System gehen jetzt die Leute vom Bord. Und dann wird's noch schlechter. Ja, und was macht dann die Psychiatrie? Den Mangel des Systems wird zu einer mit dem Patienten als ein Krankheitsuneinsichtigkeit oder schwer zu behandelnder Patient vereigenschaftlich. Nicht der Patient, nicht das System ist schlecht, sondern der Patient ist zu krank. Und dann handelt man mit dem üblichen Zwangsrepertoire sich an den Patienten. Obwohl man eigentlich weiß, dass die wissenschaftliche Evidenz anders nicht empfiehlt. So gar nicht empfiehlt. Und das macht man trotzdem. Machen andere Länder auch. Und dann kriegt man sie wieder weg. Und dann gewöhnt man sich an ambulanten Zwang, weil es ja das Leben so einfach macht. Wer sein Depot nicht nimmt, da sagt man einfach, wissen Sie, wenn Sie es nicht nehmen, dann mache ich einen Antrag bei Gericht. Dann werden Sie schon sehen, was Sie davon haben. Dann kommen wir nämlich mit der Spritze zu Ihnen nach. Oder wir holen Sie in die Krankenhaus, wenn Sie nicht kommen. Klasse. Und dann gehen wahrscheinlich noch mehr Psychiater von Bord. Weil wer wird denn Medizin studieren, um eine ambulante Behandlungszuweisung auszufüllen? Also ich nicht. Ich muss es ja nur wenigen. Das wird die Rettung des Systems jetzt sein. Also das Schändliche ist, dass Sozialpsychiater die Mängel des Systems nicht offenlegen, sondern zu einem negativen Eigenschaft der Klienten umdeuten und denen quasi jetzt, die jetzt unter Druck setzen, ein bisschen zu traumatisieren.
Und Sie setzen sich ja für einen anderen Weg ein.
Ja.
Und es gibt ja immer eine Frage, die ich gerne stelle und über die wir auch vor dem Vorgespräch schon gesprochen haben, nämlich die nach den goldenen Momenten in Ihrer Arbeit.
Also Momente, die mir immer noch nachgehen. Also geprägt bin ich eigentlich eher, weil ich ja so mit Schuld viel Geschichte hinter mich gebracht habe. Eher eigentlich geprägt haben mich die misslungenen Momente, würde ich fast eher denken, als die goldenen. Weil Psychiatrie ist nicht so. Wir haben uns ja ein bisschen im Vorfeld über das Wort golden auch.
Ja.
Also Berührungsmomente, ja. Aber sagen wir mal eher das Misslungene auch zu wissen und die Verantwortung für das Richtige. Das ist eigentlich eher das finde ich, hat mich in meiner moralischen Entwicklung mehr geprägt als die goldenen Momente, sondern die dunklen Momente. Mhm. Wo man eigentlich gehen kann oder mit mehr Gewissenhaftigkeit und Verantwortung weitermachen muss. Und goldene gibt es natürlich auch. Ja. Die kommen, Klienten, die einem dankbar sind. Ich telefoniere manchmal mit Klienten oder mit Angehörigen und dann lasse ich mir das so erzählen, wenn ich Zeit habe und versuche das zu verstehen und sage dann was dazu. Und gut, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter und ich glaube, ich kann relativ schnell relativ viel verstehen und auch einiges dazu sagen, was hilft. Und dann sagen sie, wissen Sie, so ein Gespräch hatte ich noch nie. Welcher Psychiater setzt sich denn da hin und hört mir anderthalb Stunden zu und sagt dann was dazu? Das müssten wir doch haben. Ne? Ich mache das so. Kein Geld dafür. Ne? Aber ich will das auch nicht so laut sagen, weil ich gar nicht so viel. Ne? Aber das, diese Dankbarkeit. Ob es denen wirklich geholfen hat, ich kann ja dann nicht nochmal, ich sage mal, rufen Sie nochmal oder schreiben Sie nochmal, ob das gut ausgegangen ist und wirklich echt interessieren würde. Aber da verliert sich dann auch noch die Spur. Aber das, also man kriegt ja noch eine Menge zurück. Ne? Die Kurse jetzt auch, wenn die Menschen sagen, das ist mir wichtig. Das mischt natürlich auch wieder, aber das, ich mache das ja gerne und die kommen ja auch. Insofern, da steckt für mich auch eine Gratifikation. Ne? Kollegen, die sagen, ja, wir haben ein paar Mal so, das war so eine ganze Serie einmal, die so gesagt haben, weißt du, damals, als wir auf der Station waren, das wollte ich immer noch mal sagen, das hat mich sehr geprägt, bis heute. Das, also eine Psychiatrie miteinander zu machen, die auf die Karte der Menschlichkeit setzt. Die darauf vertraut, dass wir als Mensch auch diesen schwierigen Situationen damit umgehen. Und nicht immer, überhaupt nicht immer, ne? Und auch Fehler. Aber dass das eine ethische Dimension ist, die auf die es am Ende ankommt. Und nicht auf Krankheitslehre, Psychopathologie und also auf die Idee, vor allen Dingen sind sie schlichtweg Menschen, die zu uns kommen in den Erträgen. Und das wäre für mich auch eine, also es ich ja, wo man so den Eindruck hat, man hat etwas gegeben, was dem anderen genützt hat. Das ist noch kein goldener Moment, aber man hat wenigstens nichts so viel Verkehrtes gemacht und manche sagen, es war nützlich.
Ja. Und wie ist das mit den schweren Momenten? Wenn ich da gerade so dran denke, und Sie haben am Anfang auch davon gesprochen, ja, ein Suizid kann so ein schwerer, dunkler Moment sein. Und Sie haben schon gesagt, das waren wichtige Momente, die Weichen gestellt haben und die Sie vielleicht auch, so wie es verstanden, mit dazu gebracht haben, andere Wege zu beschreiten.
Okay.
Und ich frage mich, wie geht man damit um? Das ist ja auch was, ich glaube, was viele Menschen, die im Hilfesystem arbeiten, beschäftigt. Die Frage, ne, wo sind meine eigenen Grenzen? Wie viel kann ich geben? Wie achte ich auch gut auf mich dabei? Und ich kenne das auch, dass ich in Krisen auf einmal alle Pläne, die ich privat hatte, über Bord geworfen habe und mich dann irgendwann, weiß ich nicht, um 22 Uhr vor der Notaufnahme dann Dienstschluss gemacht habe. Und ich hatte es aber zum Glück selbst noch nicht, dass ich einen Suizid erlebt habe, von dem ich wüsste, von einem Klienten, einer Klientin oder Patient, Patientin.
Toll. Das ist, ja, wie geht man damit? Ich habe die beim Zuhören so gedacht, vor kurzem hat das mal jemand irgendwo im Podcast gesagt. Wer war das noch, dass irgendwie jemand sagte, dass ihm irgendwie ich weiß nicht, ob er von Schuldgefühlen sprach. In dem Kollegen kann ich nicht gesprochen haben. Also dass die immer auf seiner Schulter sitzen. Also die kriegt man nicht weg. Und die kommen noch hoch, wenn es einem sowieso nicht gut geht. Und da muss man was dafür tun, was man weiterleben kann. Also man ist ja nicht, also deswegen würde ich mich ja nicht umbringen. Aber ich kriege die nicht mehr weg. Das weiß ich. Und ich muss dann irgendwie gucken, dass ich mir das verzeihe. Ohne es wegzureißen. Und gerne in der Nacht. Aber Gott sei Dank nicht Sorge.
Ja.
Aber dann mit Macht. Ich weiß gar nicht, wie das noch so geht. Ich denke, ich bin da nicht alleine mehr. Aber wir legen da so den Nieder.
Brauchst du das nicht?
Ja, es gibt diesen Austausch. Ich bin ja nun auch als Systemiker natürlich immer auch für Austausch. Ich habe es einfach, ja, man kann, ich habe es auch ein bisschen, also ich glaube am Ende, das hat natürlich auch mit meinem Bewältigungsmodus zu tun, am Ende muss ich selber aushalten. Also man kann das, es ist sicher gut, da auch mal drüber zu reden und so, ne? Aber so diese Welt der Wahrnehmungsgruppe als das Allheilmittel für diese existenziellen Scheitern, Erfahrung des Scheiterns, halte ich nur, also es erleichtern etwas, aber lösen es nicht auch. Und ich kann das tun, um es mir zu erleichtern, aber ich muss es selber aushalten. Das ist meine. Ich bin auch nicht sicher, ob ich damit recht habe, aber ich glaube, das ist meine Devise. Deswegen suche ich nicht nach diesem Raum, sondern weiß, das wird nie mehr weggehen, wie eine chronische Erkrankung. Aber ich kann damit manchmal nicht so gut und manchmal nicht vergessen. Das ist für mich ein Leid mehr. Der Engel sitzt da, oder dieses Schuldgefühl auf der Schulter, das quatscht nicht immer mehr rein. Ach, jetzt weiß ich, das war Hunter. Genau, Hunter Bomber. Mich am meisten prägender Gestalttherapeut, weil ich auch Gestalttherapie gelernt habe, der vor kurzem gestorben ist. Und dann habe ich nochmal ein paar Vorträge gehört von ihm, die verfügbar waren. Und da hat er das erzählt. Ja, das war gut.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Ich lerne, was ich nicht so gut kann.
Was Sie noch nicht so gut können, ja.
Also ich lerne das genauer sehen oder was lerne ich? Ja.
Nee, es kann irgendwas sein, aber was gibt es gerade?
Also ich kann etwas nicht so gut und ich lerne etwas, dass ich es besser kann.
Ja.
So, dass ich an was arbeite, dass ich das besser kann. Oh, und das ist natürlich, ja. Also im Augenblick, ja, das ist mir so, ich bin ja nun auch schon 69 und ich bin mir eh immer meiner eigenen Sterblichkeit bewusst gewesen. Und das, dann denke ich denke, seitdem ich, glaube ich, 12 bin, denke ich an den Tod. Das ist ein Teil von mir. Aber also das da muss ich nicht hin. Manche, die werden ja alt und dann fällt ihnen ein, dass sie auch noch sterben müssen. Das ist bei mir nicht so der Fall. Aber den Umgang mit diesen wachsenden Einschränkungen, die Gott sei Dank nicht im Kopf sind, sondern nur im Körper, das finde ich. Und die Veränderung der Beweglichkeit und die Fürsorge, die ich eigentlich nicht so sehr für meinen Körper habe und immer in dem Dilemma zu stehen, wie viel gebe ich mir und wie viel lebe ich das Leben, was ich vorher gelebt habe, das finde ich schwer. Das hat also mit Alterung zu tun, das ist das sicher Schwierigste im Augenblick.
Ich habe ja immer eine Frage von der Person, die davor bei mir im Podcast war, für die nächste Person, die kommt. Und ich hatte zuletzt eine junge Frau bei mir im Podcast, die erzählt hat, wie sie es mit psychischer Erkrankung schafft, trotzdem eine Ausbildung zu machen und ihren Weg zu gehen. Und ihre Frage an Sie ist, was war bisher der glücklichste Moment in Ihrem Leben?
Ich habe sofort eine Erinnerung, aber das ist das hat was mit meiner Sexualität und meinem Liebesleben zu tun. Und das würde ich hier nicht erzählen. Aber es gab sie. Es gab Momente des inneren Glücks, dieses sich wühlen durchs Leben. Und dann gibt es Momente, da ist man bei sich angekommen. Und dann ist das andere alles irgendwie nicht mehr so wichtig. Und dann könnte man auch sterben. Also eine Gestalt, geschlossene Gestalt, aber man entscheidet sich irgendwie um eine Runde weiter. Aber dieses, dass sich Dinge, die man durchleben muss, darum habe ich ja auch diese Psychosentheorie, dass man Dinge durchleben muss, dass sich die Gestalt schließt, aber dass man dabei Unterstützung braucht. Und dass es dann erstmal in sich geschlossen ist. Oder? Erstmal so, wenn ich ganz entschlossen habe, dass es einen gewissen inneren Abschluss gefunden hat, um etwas Neues aufzubauen. Und dass das auch für Psychose gilt. Das habe ich in meinem Leben so. Ich habe ja relativ viele Leben erlebt, ne? Also mich immer unterschiedlicherweise entworfen. Und dass das immer wieder so, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich mit mir im Reinen. Und dann geht das Schiff wieder aus dem Hafen, geht in die neue, ne? Also das verliert man dann wieder. Aber dass es immer wieder möglich war, dass das Gefühl zu haben, ja, das ist doch diese kleinen Momente des Glücks.
das Gefühl.
Die kenne ich wirklich auch. Die sind immer kurz, aber die sind auch Gott sei Dank oft genug. Da bin ich eigentlich auch vielleicht sogar mit mehr beschenkt im Laufe des langen Lebens, was ich jetzt schon hatte, als es anderen vermöglicht war, weil ich doch auch irgendwie immer mehr Glück hatte, eben auch Menschen zu treffen, die mir das gegeben haben. Das kommt immer von anderen. Das hat immer mit anderen zu tun.
Ja, und gleichzeitig, wenn Sie das sagen, denke ich mir, Sie haben ja auch Ihren Part gemacht, dass Sie in diese Beziehungen gekommen sind.
Ja, klar, gehören immer zwei dazu. Aber man ohne den anderen, mir selber in diese Erfüllung zu finden, ohne Bezogenheit auf andere, gar nicht.
Ja. Und das sind Momente, Sie haben gesagt, ja, da hatte ich das Gefühl, ich war angekommen, so was Übereinstimmendes. Ja.
Und dann so, wo man dann sich selber, nenn es doch einfach mal Glück. Also so, sich selber zuzugestehen, das ist so ein Glück. Das ist also nicht so hoch zu hängen, das Glück. Glück ist ja nicht, ist eben nicht Gold, aber was ist dieses kleine Glück, was eine Menge Unterschied macht. Nee.
Welche Frage möchten Sie gern der nächsten Person stellen?
Und ich weiß ja gar nicht, wer da sitzt. Das ist ja natürlich jetzt ein Trick. So können Sie Ihre Fragen generieren. Ne? Welche? Diese Person wäre irgendwie aus dem Psychiatrieraum, aber könnte von einer der drei oder vier triadologischen Parteien sein. Also, ja. Das weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Ob Profi, Betroffener, Angehöriger oder so. Aber einer aus dieser Gruppe wäre säße auf einem dieser Stühle hier.
Ja.
Vielleicht einfach die Frage, was ist für Sie der Kern einer guten Psychiatrie? Ja, warum nicht? Das könnte ja eine interessante Antwort machen.
Ja, hätten Sie eine Antwort darauf?
Ja, also ich meine, das bin ich natürlich jetzt mit meinem Ansatz so also verheiratet, das ist ja vieles, aber so aus dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, das liegt natürlich jetzt oben auf, würde ich sagen, so ein gründliches Verstehen im sozialen und lebenswertlichen Kontext des Patienten. Also ihn da zu begegnen, also ein bisschen, ich hatte ja das Kierkegaard-Zitat vorhin gezeichnet, so ein Dialog war. Also dieses wirklich bescheiden sein mit der eigenen Positionierung und den anderen wirklich verstehen wollen. Und da muss ich ihm sehr nahe kommen dürfen. Und das ist räumlich. Wo lebst du? Wie lebst du? Und das ist sozial. Mit wem lebst du? Wer ist für dich wichtig? Und was hast du erlebt? Was möchtest du mir davon erzählen? Was sollte ich wissen, um dich noch besser zu verstehen? Und dann landet man letztlich bei diesem blöden Netzwerkgespräch, um den Boden zu legen für verantwortliches Handeln, was jetzt wird etwas geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit.
Wenn Sie einen SMS schreiben könnten an eine Gruppe von Menschen, egal an welche, wem würden Sie schreiben und was würden Sie schreiben?
Ah, ich glaube, ich würde an die Politiker schreiben, dass sie sich endlich mal um die Psychiatrie kümmern können und nicht im Sinne von Wegsperren der Gefährlichen oder Entsorgen oder an den Rand, so wie ghettoartigen Abfertigung der Seltsamen, der nicht kompatibel erscheinen, sondern die Frage so der, sie sind ein Teil von uns und wir Politiker sind für sie verantwortlich mit unseren gesetzlichen Entscheidungen, mit unserem Finanzierungssystem, die wir einbauen. Und wir priorisieren die Interessen der Betroffenen und nicht die Interessen der Klinikkonzerne, die da irgendwie antichambrieren, nicht die Interessen der Pharmaindustrie, die da antichambrieren. wobei die Politiker da wahrscheinlich am wenigsten mit zu tun haben, aber auch und die Interessen der Berufsverbände oder so. Also wir verstehen uns als ein verantwortlicher Gestalter von Psychiatrie, der eben über die Interessen der Akteure hinweg etwas Sinnvolles wirklich auch riskiert. Also wirklich auch gegen Macht und gegen Interessen und gegen, ne, und da denke ich, habe ich keine Hoffnung, dass das passiert, aber das würde ich, also wenn ich nehmt eure gesetzliche Verantwortung ernst und ändert endlich diese Psychiatrie, sie ist reif dafür.
Herr Aderholt, gibt's etwas, was noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, aber hier noch dringend Platz finden sollte?
Ja, also der erste Satz nochmal tausende. Nein, also ungesagt natürlich ganz viel jetzt hier. Naja, ich hoffe, ich habe nicht so viel geredet. Ich komme ja dann immer ins Reden. Ich kann das ja nicht wirklich kontrollieren, weil ich das ja so spontan mache. Ich habe sie gerne angeguckt dabei. Ich fand die Fragen immer auch so, sie hat zugehört. Also wir sind in Kontakt, obwohl ich ja noch die Hauptlast der Gesprächs auf euch aufhören. Deswegen haben sie mich eingeladen, dass ich von erzähle. Und das hoffe ich jetzt einfach, dass das irgendeine, ich weiß ja nicht, wie sich das, ob andere was davon haben. Und sonst habe ich, merke ich gerade, ich habe eigentlich die meiste Zeit nicht an die Zuhörer gedacht, sondern an sie und mich. Und das finde ich nochmal ganz gut.
Ja.
Also ich leuchte das gerade nochmal aus, aber ich meine, in dem reicht doch, oder?
Ja, wir haben...
war eben jetzt nicht drin.
Ja, ich glaube auch, es gäbe noch so vieles, was wir besprechen könnten und auch noch so viele Fragen, die mir einfallen, die ich Ihnen stellen könnte. Und ich glaube, es ist die längste Aufnahme bisher, die wir hier gemacht haben. Und ja, ich finde, Sie hatten viel zu erzählen, Sie haben viel zu erzählen und ich habe Ihnen sehr gern zugehört. Und ich glaube, oder ich vermute, dass das den Hörern und Hörerinnen auch so gehen wird. Ja, dann sage ich...
Einige, das wäre ja schon...
Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank.
Ja, danke auch. Ja.
Und an Sie, liebe Hörenden und Hörerinnen, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.